Okay, erstmal eingrooven, den Beat hören, ja, und dann langsam rein.
Okay, los geht's, Stefan.
Yo, herzlich willkommen zur 511. Folge des Sneakpods. Wir sind in New Jersey und besprechen dort für euch den Film Patty Cakes, Queen of Rap. Mit mir hier, Patty Cakes, das ist Robert Krüger.
Das bin ich höchstpersönlich mit diesem komischen Akzent, den ich egal.
New Jersey Akzent, nicht, ja, man hört's.
Patty Cakes.
Und in ihrer Starrolle als Björn Engholm, das ist Claudia Nördinger.
Hallo. Und die betrunkene Mutter ist Stefan Giesbert.
Cheerio! Ja, das fängt ja schon wieder gut an. Herzlich willkommen zur 511. Folge. Wir senden heute wieder live, aber es hört keiner uns zu. Deswegen, liebe Hörer, sonntagsabends, falls ihr nichts vorhabt, schaut doch mal auf unseren Twitter-Kanal. Wir versuchen es wieder öfter zu machen, dass wir sonntagsabends so zwischen
den. Es ist Zeitumstellung, weißt du, die Leute sind alle schon im Bett.
Die sind schon müde, ja. Alle. Und bevor du jetzt einschläfst, erzählt uns Claudia uns lieber etwas über Patty Cakes. Worum ging's?
Ja, also erstmal, ich weiß gar nicht, soll ich erst von meinen Heldentaten berichten? Oder, weil das ist ja so der Build-up zu dem Film. Also,
ja, wenn es sich so hinbiegen lässt, dass es ein Build-up ist, dann bitte.
Na, dann vielleicht lieber nicht. Okay, reden wir erstmal mit dem Film. wir fangen an mit Patty Cakes. Also, in der Arthouse Sneak gab es diesmal den Film Patty Cakes, der ein Rap-Drama ist, wenn man so will. Die Protagonistin des Films ist die junge Patricia Dombrowski, die irgendwo in New Jersey wohnt und ein ziemlich tristes Leben führt. Sie lebt alleine mit ihrer Mutter, die meistens betrunken oder verkatert oder auf jeden Fall frustriert und unzufrieden und so weiter ist. Sie hat Jobs, die alle mehr oder weniger fürchterlich sind. Schon gleich in der ersten Szene wird sie uns eingeführt. Sie ist jetzt nicht, nicht das klassische Schönheitsideal. Sieht erstmal so ein bisschen erschreckend aus, also sehr breit und wuchtig und bisschen grob und sowas, zottelig. Und allerdings gleich am Anfang des Films werden wir eingeführt mit einer Art Traumsequenz, wo sie selbst so eine Super-Rapperin ist, die irgendwie in ihrer toll designten Show ganz glamourös auftritt und so. Also wir bekommen gleich einen Eindruck, was sie eigentlich gerne sein würde, machen würde. Und dann sehen wir eben
Selbstbild und Fremdwahrnehmung, oder wie?
Ja, nicht unbedingt, sondern es ist tatsächlich so, wir stellen relativ schnell fest, dass sie durchaus eine Begabung hat. Also sie kann rappen und sie schreibt auch und so. Aber sie ist jetzt eben davon, wie sie aussieht, ist sie erstmal nicht so die Person, von der man erwarten würde, dass sie sowas macht oder von dem irgendwie andere Leute ihr das zutrauen würden, dass sie sowas kann. Sie hat einen sehr engen Freund, der genauso wie sie eben total Rap-verrückt ist und mit dem sie dann auch zusammen einerseits Quatsch macht, aber andererseits eben auch Musik so ein bisschen. Und es gibt so eine Art, Rap-Community in ihrem Umkreis. Allerdings die Leute, die dort sich richtig profilieren, sind nicht notwendigerweise Leute, die was können, sondern eher die so den Style verkaufen können. Also die so aussehen, wie man aussehen muss, wenn man in diesem Business irgendwie was reißen will. So zumindest erstmal der Gedanke. Ja, und dann, was der Film dann letztendlich macht, ist eben uns einerseits zeigen, wie ein paar Dinge dann in Bezug auf ihre, in Anführungszeichen, Rap-Karriere so ein bisschen halt ein paar Dinge passieren. Auch ihre Träume sehen wir weiter. Also wird uns mal gezeigt, wie sich Dinge so vorstellt. Und dann sehen wir eben auch, was sonst in ihrem Leben passiert, mit ihrem Job, mit ihrer Mutter, ansonsten eben Privatleben und sowas. Und ja, kommen noch, kommen noch ein paar etwas skurrile Figuren dazu. Ach ja, ich hatte ihre Großmutter vergessen. Ihre Großmutter lebt auch noch mit dabei. Die wird dann tatsächlich auch Teil dieser Rap-Karriere und so. Ja. Und so verfolgen wir dann eben die Entwicklung von Patty Cakes. Patty Cakes ist ihr oder einer ihrer Rapper-Namen. Der andere ist Killer P.
Das klingt alles so, als sei das irgendeine schräge Komödie, die nichts ernst meint. Aber das ist es nicht, oder?
Nee, es ist nicht wirklich. Es ist auf jeden Fall amüsant. Also es gibt schon eine ganze Menge Lacher. Aber es ist gleichzeitig eben schon so, das wird schon ernst genommen, was ihre Situation so ist. Also sowohl, sagen wir so, den Sozialdrama-Teil, aber auch eben die Tatsache, dass sie aus einem Milieu kommt mit null Perspektiven, dass sie jetzt auch nicht so erscheint wie jemand, dem die Dinge halt so gegeben werden vom Leben oder so. Aber dass sie trotzdem eben diesen Wunsch hat, es zu schaffen als Rapperin. Und ich meine, ein Stück weit ist es ein bisschen so, man kann das, wenn man will, kann man das so als Begleitstück auch zu dem sehen, wo man dann sozusagen die tragischere Seite irgendwie bei Deutschland sucht den Superstar oder sowas sieht. Leute, die dann dort ankommen, die vielleicht was können oder auch nicht, aber die eben, wo man das Gefühl hat, die haben zum Teil einen ähnlichen Mangel an Perspektiven in ihrem Leben und so. Also dieser Teil ist vor allem, ist auf jeden Fall da, aber es gibt auf jeden Fall auch den unterhaltsamen und wirklich lustigen Teil. Also es gibt auf jeden Fall Lacher auch in diesem Film. Der Film schafft das eigentlich ganz schön, dass es sowohl ein Stück weit Sozialdrama als auch eben Rap, Musik, wie auch immer, Spaß, Unterhaltung. Ja, also schafft das auf jeden Fall auf einmal. Und was ich ganz schön finde, ist, in den ersten Szenen, wenn sie eben auftritt zum ersten Mal, dann ist sie schon ein bisschen erschreckend, wie sie aussieht. Aber über den Film hinweg lernt man sie wirklich schätzen und irgendwie auch bewundern. Und man merkt auch, dass sie auf jeden Fall Charme hat irgendwie. Also sie ist eine Persönlichkeit, die sehr an Konturen gewinnt und die man, also zumindest mir ging das so, die man durchaus achten lernt während des Filmes. Und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von dieser, also davon, wie sie diese Schauspielerin gefunden haben oder wie, ich weiß gar nicht, wie man so eine Rolle besetzt, weil du brauchst ja jemanden, der entsprechend aussieht, der rappen kann und der diese Art von Charme hat, die jetzt auch nicht unbedingt. Also, es ist wirklich nicht, die Rolle zu besetzen, stelle ich mir ganz schön schwierig vor, ehrlich gesagt. Aber ja, ist ihnen auf jeden Fall gut gelungen. Jo. Also.
Ja, krass.
Aber dir hat es schon gefallen, oder?
Mir hat er schon gefallen. Also ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Es ist so ein Independent-Film halt. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, es ist auch so, man merkt einfach, vieles daran ist schon noch so etwas unrund. Ich weiß auch nicht, ich glaube, der Regisseur, wenn ich mich richtig erinnere, dann hat der auch die Rap, also die Musik des Films hat er auch geschrieben. Also es kommt so alles aus einer Hand. Ich glaube jetzt nicht, dass das ein wahnsinnig routinierter Regisseur ist oder sowas. Aber ja, also der Film hat viel Charmantes auf jeden Fall. Er ist nicht perfekt und ich meine auch so in dem Verlauf der Handlung ist er jetzt auch nicht in jeder Hinsicht, also ist er nicht wahnsinnig überraschend. Es passieren schon auch Dinge, die man so erwarten würde. Aber es ist ein charmanter Film.
Okay, klingt nicht verkehrt. Und für dich, also ich würde mal behaupten, dass jetzt Hip-Hop nicht deine 100% Lieblingsmusikrichtung ist, ohne zu viel zu verraten. War das irgendwie egal, dass es Hip-Hop war, oder hättest dir mit irgendwie einer Musik, die dir näher liegt, mehr gefallen oder hättest du mehr Zugang haben können, oder ist das eigentlich egal, weil das einfach nur so Mittel zum Zweck ist?
Also ich habe überhaupt nichts gegen Hip-Hop. Ich bin kein Fan, aber ich würde auch nicht sagen, dass ich mich nicht dafür interessiere. Und ich finde eigentlich, dass Hip-Hop sich sehr gut eignet für diese Art von Geschichte. Eben einfach dadurch, dass die Inszenierung, eben wenn du dann so ein Battle hast oder sowas, das funktioniert einfach gut. Also das war bei 8 Mile so und es ist hier auch wieder so. Das lässt sich einfach sehr gut einsetzen. Und ich glaube, dass es sehr viel schlechter funktionieren würde mit irgendeiner anderen Art von Musik. Gerade auch durch diese, dann gibt's so kleine Szenen, wo sie zum Beispiel auf der Straße von solchen anderen Wannabe-Rappern genötigt wird, jetzt doch mal zu zeigen, was sie kann und so, und ist sehr konfrontativ. Das geht ja eigentlich nur mit Rap so. Also dass es quasi so nahtlos übergeht von so einer ganz eigentlich gesprächsbasierten oder vielleicht auch schon einer Streitsituation oder sowas in diese Battle-Situation. Wie willst du das mit einem anderen Musik? Es geht ja sonst nur, wenn du ein Musical machst im Prinzip.
Ja. Ich habe mir jetzt gerade so einen Drummer-Wettbewerb auf der Straße vorgestellt.
Ah, okay.
Jeder trommelt ja, auf das, Mülltonnen das. Oder also das wird zu absurd. Oder Saxophon-Wettbewerb und jeder holt so seinen Spezialsaxophon.
Ja, das haben wir bei Whiplash gesehen, wie das geht.
Genau, Whiplash ging dann. Ja, ich meine, was bei diesem Rappen, also so, also gerade wenn die Leute eben ihre eigenen Texte da spontan an den Mann bringen oder so, ist das natürlich dramaturgisch unheimlich gut zu verwenden, weil eben dieser Moment, wo es darauf ankommt, dass ihnen jetzt was einfällt und sie jetzt irgendwie den anderen davon abhalten können, sie total fertig zu machen und sowas, das ist ein dramaturgisches Gottesgeschenk, was eben einfach so nur mit Rap geht. Ja. Ja, also ich fand's sehr schön. Die machen auch zum Teil dann sehr lustige Musik. Das hat mich auch amüsiert. Und ja, also es ist ein, finde ich, durch und durch sympathischer Film, der mich auf jeden Fall gut unterhalten hat.
Okay.
Jo.
Wir haben gerade eine Frage aus dem Chat. Ob du glaubst, dass sie es mit Eminem aufnehmen könnte?
Nein, das natürlich nicht.
Eminem ist viel cooler?
Ist viel besser auf jeden Fall. Nein, ist nicht, aber ich fand, also soweit ich das beurteilen kann, fand ich das schon ganz respektabel, was sie da macht. Also es ist jetzt nicht sowas, wo man denkt, hier in Anführungszeichen hässliche, dicke Rapperin, die sich dann fürchterlich blamiert. Also es ist nicht diese Seite von Deutschland sucht den Superstar, dass du einfach nur denkst, oh Gott, wie schrecklich, sondern ja, es ist eben jemand, dem nichts zugetraut wird, der aber irgendwie doch auch sich offenbart als ja, eine Person mit Talenten und Fähigkeiten.
Okay.
Ja, ich mochte den. Ich gebe ihm 7 Punkte.
7 Punkte, okay.
Ja.
Nicht verkehrt. Also kann man sich angucken. Muss wahrscheinlich nicht im Kino gesehen werden, oder?
Nee,
oder das ist da auf jeden Fall auch so ikonische auf. Nein.
Gut. Nein, es ist auf jeden Fall was man auch irgendwann irgendwie streamen kann oder DVD anschauen kann. Jo.
Sehr schön.
Ja, und bevor wir zur Droge der Wahl kommen, muss ich jetzt aber doch noch zu meinem spektakulären Erfolg kommen, weil in dieser Arthouse-Sneak ist es ja auch so, dass dann öfters mal so Spiele vorher gespielt werden. Und diesmal gab es ein Hip-Hop-Bingo, und zwar 3 Runden, wo eben die sich bereit erklärt haben, mitzuspielen, dann Bingo-Blätter bekommen haben mit Namen von irgendwie Rappern und Rapperinnen und so weiter oder irgendwelchen Titeln drauf. Und ich habe bei der 2. Runde mitgemacht, wo es um weibliche Rapper ging. Und da standen dann jede Menge Namen auf meinem Bingo-Zettel, die ich überhaupt nicht kannte. aber mein Erfolgsrezept war, dass das restliche Arthouse-Publikum noch viel, viel ahnungsloser war als ich.
Und das musstest du nur einen richtig haben und dann.
Oder nein, so schlimm. Also ich war eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich war ich gar nicht so schlecht, aber die anderen, also mich hat's ein bisschen verblüfft, dass trotz meines Mangels an Expertise niemand vor mir was zu melden hatte. Insofern, ich konnte dann stolz Bingo rufen, wobei ich muss zugeben, ich habe gerufen, Bingo, vielleicht. Also sicher war ich mir dann doch nicht. Aber es war dann tatsächlich, also ich habe dann diese Runde gewonnen. Und der Preis war erstens 2 Karten für die Sneak jetzt in der kommenden Woche, in die ich leider nicht gehen kann. Zu blöd, aber muss ich vielleicht noch umtauschen. Und dann habe ich eine Tasche bekommen und auf der Tasche steht drauf, sag einfach Prinzessin zu mir.
Top-Tasche.
Da war ich.
Also, bitte.
Ja.
Das heißt, liebe Hörer, ab sofort, wenn ihr in den Kommentaren was zu Claudia schreiben wollt, dann wisst ihr, wie ihr sie nennen müsst.
Ja, und ist ja wie für mich gemacht.
Ja. Du sagtest eben so, hast DSDS anklingen lassen, also so Casting und Talentshows und da hieß es ja schon, ohne Tasche keine Competition, und dann hast du jetzt hier in der Competition die Tasche
gewonnen. Hieß es das doch?
Schließt sich.
Ja.
Ja. Das war, glaube ich, allerdings Supermodel. Topmodels?
Topmodel, ja. Ich habe gerade überlegt, ob man diese Tasche einfach bei unserer 500. Folge weiter verlosen könnte. Allerdings, dann ist mir eingefallen, dass bisher auf der Gästeliste fast nur Männer stehen.
Mir fallen mindestens drei Männer von der Liste ein, wo die super dazu passen würde.
Ja.
Na dann. Sagt ihr nachher.
Okay, also das werde ich nochmal überdenken, ob wir das vielleicht machen können. Weil ich zugegebenermaßen, ich fühle mich nicht so angesprochen von diesem Label, aber okay.
Wir können sie auf jeden Fall dabei haben.
Aber es war auf jeden Fall ein großer Moment.
Ja.
Mal was gewonnen zu haben.
Mit Hip-Hop.
Und dann noch bei Hip-Hop. Ich habe wirklich, als ich gewonnen habe, dachte ich, der Bob wird so stolz auf mich sein.
Ja, ich finde es großartig. Kannst du weißt du eine der Fragen noch, die du wusstest? Eine von denen,
ja, also es war, den Bingo-Zettel hätte ich, der musste eigentlich hier irgendwo noch rumfliegen. Naja, also es war bei mir tatsächlich so, dass eben auf den, weiß nicht, 16 Feldern oder sowas standen eben Namen von weiblichen Rapperinnen, und dann wurden eben immer Titel genannt, und dann musst du quasi schauen, so, ob du die Rapperin findest. Und ja, dann waren halt ein paar dabei, die wusste ich. Es war zum Beispiel auch Schwester S und sowas, ja. Und ja, so ein paar ganz olle Sachen. Und dann war das, womit ich das Bingo geschafft habe, war Namen, den ich jetzt aber schon wieder vergessen habe. Aber jedenfalls, die von der Arthouse Sneak machen ja immer an dem Tag, wo die Sneak ist, machen sie auf ihrer Facebook-Seite, geben sie ja so ein paar kleine Tipps, was kommt. Mhm. Und ein Tipp, den sie an dem Tag gegeben haben, war, dass sie ein Video von einer britischen Rapperin gepostet haben. Und das hatte ich irgendwie nachmittags noch gesehen, und deren Namen kannte ich deswegen nur. Also den kannte ich nur, weil die diesen Tipp quasi schon mal gegeben haben. Ah. Und das war quasi mein Bingo. Aber prinzipiell ging es einfach darum, Titel zu Rapperinnen zuzuordnen, und die meisten konnte ich eigentlich nicht zuordnen. Aber ich habe bisschen Glück gehabt, ein bisschen gut geraten und ein bisschen was gewusst.
Bäm, so muss man es machen.
Bam. Alles richtig gemacht, möchte ich sagen.
Auf jeden Fall. Ja.
Bäm, das führt uns ja direkt zur Droge der Wahl, möchte ich sagen.
Möchte ich sagen.
Dauernd möchtest du Dinge sagen.
Ich weiß zwar nicht, wie der Übergang ist.
Ist egal, aber ich höre dich schon Flüssigkeiten umfüllen.
Was
hören wir da?
Das bin ich.
Oh, das war die Claudia. Entschuldigung. Ja, wir haben kein Stereo während der Aufnahme, deshalb, ich weiß gar nicht, wen ich da höre.
Wir haben auch so kein Stereo jedenfalls.
Aber ich habe das jetzt einfach mal dir zugeschrieben, aber dann war es die Claudia. Was haben wir da gehört?
Ich trinke einen Wein, den wir von den Kitzbühlern, unseren Kitzbühler-Freunden geschenkt bekommen haben. Ein Erich Scheibelhofer. Und zwar ist es dieser sozusagen der offizielle Kitzbühel-Wein. The Legend.
Aus Kitzbühel? Kann man in Kitzbühel Wein? Nee.
Ja, der wird quasi von Kitzbühel wird der dann dort. Also er ist nicht aus Kitzbühel, sondern der ist aus dem Burgenland. Aber der wird quasi unter der Marke Kitzbühel wird der an alle wichtigen und unwichtigen Leute verkauft und verschenkt und so weiter. Mhm. The Legend 2009. Es ist ein Cabernet Sauvignon Merlot und aus dem Burgenland. Aha. Und zwar von Erich Scheibelhofer. So. Und der schmeckt wirklich gut. Die aus Kitzbühel, die schenken einem nämlich keinen Scheiß. So sieht's aus. Was trinkt ihr denn?
Ich hab mal wieder Bier. Wieder Meisels & Friends IPA. Ich habe noch so ein anderes lustiges IPA, das muss ich vielleicht nächste Woche trinken. Das habe ich aber leider festgestellt, dass ich das nicht kalt gestellt habe.
Ah, das ist nicht so gut.
Weshalb das jetzt leider nicht in die Sendung huschen konnte. Das war eigentlich mein Plan. Da habe ich in den Kühlschrank geguckt und gedacht, oh, fail.
Eigentlich wolltest du ja Wein trinken, aber den durftest du nicht klauen.
Das war richtig, ja, der gehört meiner Freundin.
Das wäre auch unfair. Ich habe mir vorhin einen flinken Corn and Oil zusammengebaut und habe ihn dann also im Glas gelassen und habe die Eiswürfel in den Eiseimer außenrum drapiert und die jetzt in das Glas umgefüllt, sodass ich jetzt auch neben der Kühlung die Verwässerung bekomme.
Wahnsinn.
Ich hoffe, es
ist so gut vorbereitet.
Ja. Ja, ich nehme jetzt wieder im Arbeitszimmer auf. Da ist die Bar soweit.
Ja. Dafür ist das Internet besser.
Das Internet, ja, es geht. Vorne ist das Internet auch gut. Nur wenn ich hier hinten aufnehme mit dem Internet von vorne, dann ist immer doof. Aber es hat den Vorteil, dass ich mich halt nicht während der Sendung gnadenlos besaufen kann. Und hinten raus dann lalle, wo ich mich immer schämen muss, wenn ich das schneide und mir denke, wer hat denn da so Schlagseite auf der Zunge? Und dann stelle ich wieder fest, das bin ich selber.
Ja, das kann einem schnell mal passieren.
Genau.
Gut.
Schlagseite auf der Zunge. Führt uns das zum nächsten Film, Claudia? Du hast Radiance. Spricht man das wirklich so aus?
Radiance. Ja, Radiance. Ich glaube, im Original, wenn mich nicht alles täuscht, heißt der Hikari.
Oh, klingt japanisch.
Richtig. Ja, und zwar handelt es sich dabei um einen Film von der Regisseurin Naomi Kawase, die auch das Drehbuch geschrieben hat, die, wenn ich mich richtig erinnere, ursprünglich eine Fotografin ist. Das passt auch zu diesem Film. Und zwar in diesem Film geht es um eine junge Frau, die schreibt diese Audiotexte, die quasi beschreiben zu Filmen für Leute, die sehbehindert sind, eingespielt werden.
Also, ja, wie heißt so, das? Das hat auch immer so einen Namen, ne? Hördeskription oder irgend sowas?
Ja.
Ja, weiß nicht genau, wie das auf Deutsch heißt. Ja, jedenfalls sowas macht die.
Wo dann eben noch beschrieben wird, was auf der Szene gerade passiert.
Genau, also so, dass du quasi den Film hörst, natürlich den Ton des Filmes, und dann wird aber eben, bekommst du erzählt, was du nicht sehen kannst. Das ist quasi das, was passiert. Und was wir sehen gleich am Anfang des Filmes ist, wie im Prinzip dieser Text zustande kommt, dass sie eben das schreibt und dann gibt es eben Runden mit sehbehinderten Menschen, die sich das anhören und den Film immer wieder quasi Stück für Stück durchgehen und dir Feedback darüber geben, ob das funktioniert oder nicht. Oder was vielleicht geändert werden musste. Und da begreifen wir eben, es ist sehr interessant, wie man in den Vorgang reinschaut, begreifen wir, wie kompliziert im Prinzip dieser Prozess ist, so einen Text zu schreiben. Weil es tut's ja nicht, es ist keinesfalls offensichtlich, was du da beschreibst, wenn du versuchst, einen Film, also die visuelle Seite eines Films in Worte zu packen.
Mhm.
Und wir sehen dann eben, wie sie damit kämpft, auch vielleicht, wo dann zeitweise die Frage auftaucht, ob das so der richtige Beruf für sie ist. Und gleichzeitig findet zwischen ihr und einem von den Sehbehinderten in dieser Gruppe findet so eine Annäherung statt. Und zwar ist es ein ehemaliger Fotograf, der sein Augenlicht nach und nach verliert und jetzt eben nur noch ein ganz geringes Restsehvermögen hat. Der ist ein ganzes Stück älter als sie. Und da findet so eine Annäherung statt, wobei es eigentlich erstmal eher eine Konfrontation ist, wo dann eben sich verschiedene Dinge draus entwickeln. Also letztendlich geht's darum, ihr dabei zuzuschauen, wie sie vielleicht ein besseres Verständnis dafür entwickelt, was ihr Beruf bedeutet und gleichzeitig eben diese Beziehung zwischen den beiden. Ja. Und das sieht sehr schön aus erstmal. Also man sieht, dass die Regisseurin eine Fotografin ist. Und es ist ein sehr unaufgeregter Film, auch nicht keinesfalls so melodramatisch, wie er sein könnte. Also bei dem Thema hatte ich ein bisschen befürchtet, dass es vielleicht sehr auf die Tränendrüse drückt oder so. Das macht es aber eigentlich nicht. Ich fand das einen sehr schönen Film. Also
ist auch irgendwie interessant, dass ein Film mit so einer Thematik dann visuell besonders schön ist.
Ja. Ja,
gell? Eigentlich geht es eben um das Nichtsehen und dann sieht der toll aus. Das ist krass.
Ja, genau. Und er sieht schon auf so eine fotografische Weise toll aus. Also er ist nicht so was Flashiges, irgendwie so Hochglanz-Hollywood-Kino, sondern schon so was eher fast ein bisschen meditativ. Ja, mir hat er sehr gut gefallen. Ich mochte ihn wirklich. Er ist nicht Also es ist jetzt nicht ein Film, wo man sagen würde, das Drehbuch bietet irgendwie 1000 Wendungen, die ich nicht vorhergesehen habe, oder ist irgendwie auf irgendeine Weise schlau geschrieben, dass ich eben, keine Ahnung, noch tagelang drüber nachdenke oder sowas. Aber es ist einfach ein Film, den ich sehr schlüssig fand und irgendwie angenehm unaufgeregt und positiv und so. Also ich mochte den Film wirklich. Ich muss auch zugeben, als ich den gesehen habe, ist schon 2 Wochen her, hatte ich einen richtig schlechten Wochenbeginn mit ein paar wirklich unerfreulichen Dingen. Und dann war das einfach genau der richtige Film. Also so ein Film, der auch deine Aufmerksamkeit mal wohin lenkt, wo du sonst noch überhaupt nicht so hingeschaut hast oder was, worüber du noch nie so nachgedacht hast. Und das aber in so einer Unaufgeregtheit tut und so. Also ich fand ihn wirklich schön und ich freue mich auf alles, was von dieser Regisseurin in Zukunft noch kommt.
Du hattest von ihr noch nichts bisher gesehen, oder?
Nein, ich hatte noch nichts von ihr gesehen. Allerdings hat eine Freundin mir einen anderen Film von ihr vor ein paar Wochen empfohlen. Warte mal, ich schaue mal gerade, wie der schaut. Der heißt The Morning Forest. Und der soll auch
im Sinne von morgen oder von sein. Trauern?
Von Trauern.
Ah, okay.
Ja. Ja, also ich mochte ihn wirklich. Wie gesagt, der heißt Radiance und die Regisseurin heißt Naomi Kawase und ich gebe ihm 8 Punkte, weil ich ihn wirklich mochte. Ich sehe, dass er auf IMDb ein ganzes Stück schlechter bewertet ist. Also kommt er nur auf knapp 6 Punkte. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass viele Leute sich was anderes erwartet haben und dann irgendwie ungeduldig wurden mit dieser ruhigen Art zu erzählen. Aber mir hat das gut gefallen. Also wer weiß, dass er sowas ganz gut haben kann, für den ist das vielleicht was.
Eine Frage, unabhängig vom Film. Glaubt ihr, dass wirklich so viel Arbeit da reingesteckt wird? Also ich meine, man liest ja immer wieder, dass zum Beispiel in Deutschland in Synchronfassung immer weniger Arbeit gesteckt wurde, dass das früher viel, viel mehr war, dass man sich viel mehr Zeit genommen hat, mehr Leute engagiert, mehr Geld da reingesteckt hat. Glaubt ihr, die machen wirklich solche Sitzungen mit Leuten, die sehbehindert oder sehr eingeschränkt sind und lassen sich da Tipps geben und gehen nochmal zurück und schreiben nochmal die Texte neu? Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das immer so ist. Und das ist auch nicht so, dass der Film unbedingt sagt, dass das sozusagen jetzt die Standard Procedure ist. Aber hier wird eben eine Situation gezeigt, wo das so ist. Ich denke schon, dass es diese Art von Panel, dass es sowas geben muss, weil anders geht das kaum, glaube ich. Aber ich bezweifle auch, dass quasi jeder Film so durchgehegelt wird, dass dann quasi in immer neuen Runden erörtert wird, wie erfolgreich jetzt die Version ist und sowas. Also, wahrscheinlich nicht. Das wäre aber wirklich sehr interessant, das mal rauszufinden. Also, wenn da irgendeiner der Hörer irgendeine Art von Wissen hat, oder auch wenn das nicht der Fall ist, würde ich, glaube ich, da mal recherchieren, wie sowas in Deutschland aussieht.
Ja, gibt es das überhaupt? Habt ihr das schon mal?
Du meinst diese Art von Vorführung?
Ja, also im Kino wüsste ich es nicht. Ich meine, ich hätte es jetzt schon das ein oder andere Mal auf DVDs gesehen und ich glaube auch irgendwo auf
einem. Du kannst es im Fernsehen kannst du es aktivieren, also Tatort und zum Beispiel wird, glaube ich, in einem dritten Programm auf jeden Fall mit solchen Deskriptionen ausgestrahlt.
Ah.
Wenn du einen Digitalreceiver hast, kannst du ja Tonspuren wechseln im Fernsehen auch. Mhm. Habe ich schon mal angemacht. Dann kommt dann jemand, was weiß ich, der Kommissar kommt in den Raum rein und sagt irgendwie, was ist denn hier los? Und dann hörst du eben eine andere Stimme, die dann eben sagt, er betritt den Raum und geht auf die linke Seite oder sowas. Und dann macht er wieder irgendwas und dann erhebt die Waffe auf. Bla. Und dann ist immer so jemand, der dir noch sagt, was du eigentlich sehen solltest und dann eben aber nicht siehst und deshalb dann hörst.
Okay.
Ist, wenn du selbst sehend bist, fürchterlich anstrengend, das zu gucken, weil das alles doppelt ist, machst du ganz schnell wieder aus. Aber es ist lustig, es mal anzuschalten und sich mal einen Eindruck davon zu verschaffen.
Ja.
Und kannst dann natürlich mal die Augen zumachen und gucken, ob das dann noch funktioniert. Also ist wahrscheinlich nicht dasselbe, aber kannst zumindest mal versuchen, einen Eindruck zu finden, ob du dann noch eine Vorstellung davon kriegst, was da gerade abgeht.
Ja, das könnte man anmachen, wenn man irgendwie während des Filmschauens bügelt oder so.
Das mache ich ja häufig.
Ja, ich auch.
Ich bügel nie. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal.
Ja. Okay.
Ja. Gut.
Stefan, du guckst Sachen, die du schon kennst. Warum?
Ich habe den Star Wars Teil 7 nochmal geschaut, das Erwachen der Macht. Jetzt wollte ich der Nacht sagen.
Weil du vergessen hattest, wer Supreme Leader Snoke ist.
Das sowieso. Ich hatte so, jetzt kommt ja bald der Neue raus. Dann guckt man sich einen Trailer an und so, ach ja, stimmt, da waren diese ganzen Leute und okay. Was war denn das Letzte? Und das hat sich halt mit Rogue One überlagert und es war alles so durcheinander. Und dann dachte ich mir, jetzt guckst du ihn mal wieder, damit du ihn wieder frisch hast. Wenn er dann irgendwie im Dezember kommt, ja dann der Teil 8, dass man den dann in Ruhe schauen kann und auch sozusagen vorbereitet ist und alles.
Ist jetzt aber im Oktober schon früh dran. Also hätte ja auch warten können bis Anfang Dezember oder so.
Ja, das stimmt. Vielleicht gucke ich ihn Anfang Dezember nochmal, weil ich dann wieder alles vergessen habe. Aber ich habe entdeckt, dass er auf Netflix gerade drin ist, so halt dabei. Und da habe ich mir gedacht, bevor die den jetzt wieder rausschmeißen, kurz vorher, um da nochmal Geld abzuräumen für die Leute, die den dann kaufen wollen, da guckst du ihn lieber jetzt, dann hast du nämlich gesehen, dann hast du Ruhe. Ja, ich war wieder sehr begeistert. Also ich habe ihn nur irgendwie auf meinem Computermonitor geschaut, zwar mit Kopfhörern drin, aber jetzt nicht irgendwie großer Fernseher und laute Anlage und ach, das habe ich eh alles nicht zu Hause. Aber er hat mich wieder richtig reingezogen, hat mich richtig begeistert. Er fühlt sich halt so wie dieses Star Wars-Universum an, was man eben aus den früheren Teilen kennt und man kommt wieder zurück und es tauchen die Charaktere auf, die man kennt. Natürlich habe ich mich dann auch an den einen oder anderen Charakter von der Sichtung von vor 2 Jahren erinnert. Von daher, es war wieder richtig gut und ich bin nach wie vor sehr, sehr begeistert von dem Film und kann ihn unbedingt empfehlen. Also wer so ein bisschen was mit der Star Wars Welt anfangen, der hat ihn eh gesehen und man kann ihn auch ein zweites Mal gucken. Ich habe ihn jetzt auch auf Englisch geguckt, weil wir damals, als wir ihn gesehen haben, glaube ich, hier keine OV-Vorstellung erwischt haben. Und ich muss sagen, der war problemlos, jedenfalls für mich, problemlos auf Englisch auch zu verstehen. Und ja, wenn man da mal einen Namen nicht genau versteht oder irgendein Planet, wo es zurückhinge, das ist dann eh egal, weil man ja eh weiß. Also der redet jetzt von einem Planeten, okay, es kann nur der eine Planet sein, zu dem er wieder zurück will und so weiter. Ja. Und ich finde, so ein paar Andeutungen, die dieser Trailer macht, dieses Kippen einzelner Charaktere vom Guten auf die Schlechte und andersrum, das ist schon stark auch angelegt in dem Film.
Ich bin, da haben wir uns ja letzte Woche, waren wir ja in der Sneak oder vorletzte, und ich erinnere mich, wie du da quasi schon, da warst du ja noch vor dieser jetzigen Star Wars 7 Sichtung und hast irgendwie sowas gesagt wie, oh Gott, ich habe alles vergessen oder so, als du so diese ganzen Andeutungen in dem Trailer gesehen hast. Und da hatte ich bei dem Trailer für den Achter das Gefühl so, ich hoffe, das sind alles falsche Fährten, die da gelegt werden in dem Trailer. Also der wirkt so, und das hast du, glaube ich, auch selber genau in dem Augenblick so gesagt, gell? So, dass irgendwie der ganze Plot in dem Trailer drin zu sein scheint. Und ich kann nur hoffen, dass das einfach alles falsche Fährten sind und dass wir hinterher, wenn wir auf den Trailer zurückblicken, denken, da haben sie uns sauber verarscht. Es würde mich sehr ärgern, wenn das auch so ein Fall wäre von, oh, wir haben euch alles schon vorher verraten.
Ja gut, aber sie können ja trotzdem noch 2,5 Stunden spannende Geschichte erzählen, wie alles dazu kam, auch bei den anderen Teilen. Aber
wenn wirklich einige dieser Figuren so Wendungen hinlegen und du weißt es schon vorher, das nervt doch. Das ist doch viel wuchtiger, wenn du das nicht ahnst.
Ja, klar. Aber es ist halt schon jetzt in dem angelegt. Also es ist ganz...
Aber so eine sanfte Andeutung und ein Trailer, der mich mit der Nase da reinhaut, ist schon, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, also... Finde ich schon.
Ja, je nachdem, wie du den Film siehst. Also natürlich habe ich ihn jetzt mit diesem Hintergrundwissen von dem Trailer gesehen Und da fand ich das nicht eine sanfte Andeutung. Das ist halt schon, ja, okay.
Ja. Was sagst du zu den
Ports? Gibt dich der Wut hin.
Das ist ja aber rückblickend. Also ich meine,
genau,
dass du es jetzt als nicht nur eine sanfte Andeutung empfindest, ist eben, weil du schon mehr weißt.
Kann natürlich sein. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es damals empfunden habe, als ich den Film gesehen habe. Ich müsste nochmal in die alte Sneakpot-Ausgabe reinhören, in der wir das besprochen haben, ob wir darüber geredet haben.
Glaube ich nicht. Also ich glaube, nee, bin ich relativ sicher, dass wir es nicht drüber geredet haben. Im Chat wird gerade die Porks erwähnt. Was sagst du zu den Viechern?
Die wer?
Diese kleinen Viecher, die so ein bisschen aussehen wie so ein Pinguin in dem Trailer, in dem neuen. Diese kleinen Fellmonster, die da mit
Chubbs.
Mit Chewie zusammen in dem Ding drin sitzen. Diese niedlichen kleinen Mini-Viecher, die man in dem Trailer sieht, wo man sich fragt, what the fuck bist du denn? Das ist so unerhört Disney-mäßig süß, dass ich mich auch frage, ob das nur ablenkt oder ob das der nächste Jar Jar Binks wird. Ja, im Chat ist gerade ein Foto aufgetaucht.
Ah ja.
Von einem Pork.
Ich habe keine Erinnerung an die Dinger, Viecher.
Viecher, gut, dann lassen wir das.
Ich muss mal den Trailer wieder gucken. Ja, aber ja, das mache ich jetzt nicht während der Sendung, sonst bringt mich das nämlich noch mehr durcheinander und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es weitergeht. Weiß einer von euch, wie es weitergeht?
Ja, mit dem Duke of Burgundy und der Claudia, die den Film gesehen hat. Hat der was mit diesem,
oh Gott.
Heißt nicht der Typ aus Anchorman auch irgendwie so ähnlich?
Ja, nee. Ja, mit dem hat er nichts zu tun. Ganz, heißt so ganz und gar nicht. Der heißt auch Burgundy irgendwie.
Ja, irgendwie sowas. Ich war gerade in meinem Kopf Ron? Total.
Keine Ahnung. Nein, damit hat es wirklich überhaupt nichts zu tun. Es könnte damit wirklich, könnte mir kaum was vorstellen, was damit weniger zu tun hat. Und zwar ist das ein Film aus dem Jahr 2014 von Peter Strickland, der auch Barbarian Sound Studios gemacht hat. Den habe ich, glaube ich, damals mal beschrieben.
Den hast
ein
du gehypt.
Sehr, sehr, sehr schräger Film über Ton im Horrorfilm. Fantastischer Film. Habe ich den gehypt, ja?
Ja, definitiv. Den habe ich so in Erinnerung. Du hypest den und Simon Mayo.
Ah ja, siehst du? Und jetzt eben 2014 Duke of Burgundy. Und das ist ein sehr seltsamer Film. Von der Optik her gibt es eine Verwandtschaft mit Barbarian Sound Studios. Sehr, sehr stilisiert und visuell ist es etwas angelehnt an so 70er Jahre Kunstpornofilme. Es hat so
was
verträumt Farbiges mit weich gezeichneten Rändern und sowas. Aber es gibt auch noch ganz andere Elemente. Und das hat auch seinen Grund. Und zwar geht es hier im Prinzip um eine Beziehung zwischen zwei Frauen. Eine ist eine, wie nennt man das, Schmetterlingswissenschaftlerin oder sowas. Und die andere arbeitet für sie. Und die haben, wie sich relativ schnell rausstellt, ist es nicht nur eine Arbeitsbeziehung, sondern sie haben auch eine sexuelle Beziehung. Und das ist so ein Dominanz- und Unterwerfungsding. Was da vor sich geht. Also es ist eine Beziehung, die so in diesen BDSM-Bereich reinfällt. Und wir beobachten jetzt in diesem wahnsinnig stilisierten, irgendwie fantasievoll, surreal überzeichneten Film, bei dem es auch immer wieder so Bildelemente gibt, wo irgendwelche Schmetterlinge auftauchen oder irgendwelche farbigen Verfärbungen durchs Bild und so. Also es ist so, das Bild ist sehr, also es gibt sehr viel surreale Bildanteile auch. Aber ansonsten beobachten wir diese Beziehung zwischen diesen beiden Frauen, die aber auch so ein bisschen wie in einer anderen Welt ist, weil das ist sehr stark ein Kammerspiel, wo wir primär diese beiden Figuren sehen, wie sie miteinander eben so ihre, ich weiß nicht, also ich kenne mich mit diesem Bereich jetzt auch nicht so gut aus, aber wie sie eben diese Rollenspiele durchspielen, die eben Teil ihres Beziehungsrituals im Prinzip sind. Ja. Darum okay. geht's. Und ja, das ist, also vieles an dem Film ist tatsächlich so, muss man auch, also es gibt fast so, könnte man sagen, einen Mystery-Anteil. Also es gibt auf jeden Fall Teile, die, wo man nicht so richtig weiß, wie viel man versteht. Es ist irgendwie auch ein Beziehungsdrama, es ist auch eine Liebesgeschichte und es ist auf jeden Fall ein Kunstfilm auch.
Okay.
Und ich fand ihn sehr aufregend. Also jetzt nicht notwendigerweise im sexuellen Sinne, wobei es schon auch relativ viel um Sex geht. Aber ich fand ihn aufregend, weil er so ungewöhnlich ist und so anders aussieht als andere Filme und sich anders anfühlt und so einen ganz eigenen Rhythmus hat. Und er ist so, er hat so was Langsames, aber auch Spannungsgeladenes oder sowas. Also ich fand den sehr ansprechend. Ich denke, also ich finde, dass Barbarian Sound Studios ist wahrscheinlich in sich perfekter als dieser Film. Aber ich fand ihn auch sehr, sehr interessant. Und für mich ist damit Peter Strickland auf jeden Fall weiterhin auf der Liste der Regisseure, wo ich mich immer dafür interessieren würde, was der Neues macht. Ist einfach so eigenständig und ungewöhnlich.
Okay.
Ja.
Wo hattest du den gesehen?
Den habe ich auf Amazon gesehen. Okay. Und ja.
Der spielt in Burgund oder wo kommt der Name her?
Gute Frage. Burgundy. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, wie der spielt, weil wo der spielt, weil so richtig eine Rolle spielt das eigentlich nicht. Okay. Aber nee, ich glaube, der Titel bezieht sich eher auf einen Schmetterling oder sowas. Das habe ich ehrlich gesagt vergessen, wo der Titel herkommt. Aber das plausibelste im Moment erscheint mir, dass sich das auf irgendeine Schmetterlingsart bezieht. Das ist natürlich auch die Tatsache, dass die so eine Schmetterlingsforscherin ist, das ist auch so eine ganz eigene, bizarre Welt, die da im Prinzip mit so aufgemacht wird. Weil es ist ja schon eine Wissenschaft, die so ein bisschen gruselig ist eigentlich. Eben diese ganzen toten, aufgespießten Viecher und sowas. Aber es ist irgendwie auch, also ich finde, es ist so irgendwas zwischen toll und beeindruckend und richtig gruselig. Und das passt sehr gut zu der Grundstimmung dieses Filmes.
Ja. Okay, also ich bin auch so ein bisschen, aber
Ich muss auch jetzt sagen, ich bin bei euch beiden nicht sicher, ob es eure Art von Film wäre. Aber mich hat er auf jeden Fall irgendwie beeindruckt und verwirrt und interessiert. Und ich habe dann auch, das ist ja manchmal so, dass wenn man so einen Film gesehen hat, dass es dann richtig dauert, bis so die Stimmung des Films einen loslässt. Und das war bei dem Film auf jeden Fall so, dass so 2 Tage oder so hatte ich immer noch so ein, irgendwie war der Film immer noch so bei mir mit seiner ganzen komischen Stimmung. Ja.
Okay.
Also wer Lust auf was Seltsames hat, The Duke of Burgundy wäre eine Möglichkeit.
Oder Barbarian Sound Studio.
Genau. Hier ist so, also die eine, vor allen Dingen der beiden Hauptdarstellerinnen, ist es eine Dänin, Sitze Babette Knüssen? Ja, wahrscheinlich ja. Die finde ich so fantastisch. Also sie ist so gut.
Okay.
Da habe ich mir schon vorgenommen, dass ich rausfinden muss, was sie sonst alles gemacht hat und alles schauen am besten. Sie ist einfach so gut.
Westworld zum Beispiel. Da habe ich vor 2 Ausgaben drüber gesprochen. Das ist eine Serie.
Okay.
Ja.
Gut. Right. Serie ist das Stichwort, Herr Giesberg.
Okay.
Denn du hast Serien geguckt.
Genau, ich habe Serien geguckt in den letzten Wochen.
Das heißt, du bist jetzt auch schon weiter als die ersten Folgen?
Genau, ich habe sie beide fertig geguckt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich bespreche keine Serien mehr, die ich nicht fertig geguckt habe, weil sonst bespreche ich jede dritte Woche eine neue Serie, die ich dann, wo ich 4 Folgen gucke und dann kippe ich sie wieder weg, weil irgendwie ich nicht durchkomme damit und dann ist doof. Deswegen, ich habe zuerst, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, habe ich Riverdale angefangen. Das ist jetzt vor kurzem die 2. Staffel losgegangen, die habe ich noch nicht geschaut. Riverdale geht um eine Kleinstadt, die eigentlich so in Amerika total beschaulich, nett und so freundlich, jedenfalls normal, aber also so auf den ersten Blick. Und aber unter der Haube kocht es dann doch irgendwie und das kommt halt raus, als in der ersten Folge einer der Schüler von der Highschool stirbt, irgendwie bei einem bei einer Bootfahrt mit seiner Schwester auf dem Fluss ums Leben kommt. Und ab dann verfolgen wir quasi seine Schwester, Freunde, das Footballteam, die Cheerleader, so diese üblichen Verdächtigen, die es so in einer amerikanischen Highschool gibt, beim Versuch mit dieser Situation, dass da jetzt einer ihrer Mitschüler gestorben ist, umzugehen und eben auch der Situation, dass es sich vermutlich um einen Mord handelt. Das heißt, irgendeiner aus der Stadt, vermutlich einer, den sie kennen, hat hier jemanden aus ihren Reihen umgebracht. Und es gibt den Polizisten, den Sohn vom Polizisten und es ist halt so eine Highschool Coming of Age Drama. Das ist ja eh so ein Thema, was ich gerne schaue, aber eben die Art, wie die miteinander umgehen und wie die das erleben, hat eine sehr hohe Spannung. Sie schaffen es auch mit guten Cliffhangern, einen zu motivieren, dann doch die nächste Folge zu gucken. Ich mache dann immer den Trick, dass ich dann in der Mitte ausmache, weil da ist meistens irgendwie so ein Durchhänger. Das heißt, quasi schneide ich für mich die Serien dann anders und schaue dann immer 40 Minuten von Mitte bis Mitte. Was eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wobei ich sagen muss, die letzten 3 oder 4 Folgen habe ich bis 1,5, 2 an einem ganz normalen Wochentag dann doch fertig gucken müssen, weil es dann wirklich hinten raus nochmal richtig spannend wurde. Und dass eben diese ganze Stadt dann hochgekocht ist, auch die Eltern untereinander, die Eltern, die dann halt quasi auch eine Generation sind, das heißt, die haben sich auch früher in der Highschool alle gekannt und hatten auch ihre Verhältnisse untereinander. Ja, eine spannende Highschool-Serie. Sie fühlte sich in Momenten ein bisschen, fühlte ich mich an Veronica Mars erinnert, aber irgendwie viel dunkler, viel düsterer.
Habt ihr gehört, dass Veronica Mars es wieder doch noch eine Miniserie hinterhergeben soll?
Ja, habe ich irgendwo habe ich es gesehen, ja. Hat sie irgendwo gepostet, gell?
Na, mal abwarten.
Ja, irgendwie.
Okay. Erst kommst du mit so einer Begeisterung rein und mal abwarten.
Naja, mal sehen, ob es wirklich, ich möchte jetzt nicht zu begeistert sein, wenn dann vielleicht doch nichts draus wird, aber.
Okay.
Ja.
Okay, aber Riverdale. Also insgesamt klangst du jetzt positiv.
Ich fand's richtig gut, ja. Hat mir echt Spaß gemacht, sonst gucke ich es auch nicht weiter. Also.
Und 2. Staffel, hast du gesagt, ist schon raus, hast du noch nicht gesehen? Oder?
Hab ich noch nicht angefangen. Wird jetzt Woche für Woche jeweils eine Folge veröffentlicht.
Okay, und wirst du dann auch irgendwann einsteigen?
Weiß ich noch nicht. Ich glaube aber schon, ja. Okay. Irgendwie hatte die jetzt so einen netten Cliffhanger-Spannungsende, aber nicht so dramatisch, dass ich unbedingt das haben möchte, dass ich es unbedingt weitergucken möchte. Aber wer weiß, vielleicht habe ich Lust, das dann doch nochmal weiterzugucken. Ich habe jetzt noch ein paar andere Serien, die ich gerade am Schauen bin, deswegen muss ich mir überlegen, ob ich das auch weitergucke. Und ich habe auf YouTube
zum
noch eine
Beispiel
Serie entdeckt, die ich auch noch weitergucken muss. Ja.
Zum Beispiel Mindhunters.
Steht genau.
Hier. Ich glaube dir das jetzt einfach mal.
Mindhunters ist eine Serie, die spielt 1977.
Gutes Jahr.
Finde ich ja schon mal per se ein guter Jahrgang. Deswegen hat es mich sehr angesprochen. Ich habe es aber auch nicht direkt erkannt. Ich habe es nur daran erkannt, dass es darum ging, dass Elvis noch lebt. Es geht um eine Untereinheit des FBI, die sich also Special Behavior Unit nennt, die sich also mit Verhalten befasst und da im Speziellen anfängt, sich mit Sequence-Killern, also da hatten sie noch nicht den Begriff Serienkiller, also das, was man heute klassisch als Serienkeller, also sie wollen immer zu Manson hin, aber den kriegen sie nicht. Das heißt, sie greifen dann auf andere Serienkiller, die bestialisch Menschen ermordet haben, zurück und fangen an, die zu interviewen und kriegen dann nach einer Zeit eine Psychologin noch hinzugezogen. Daraus wird dann halt so ein Team, die eben versuchen, Verbrechen aufzuklären beziehungsweise einfach nur ein Verständnis zu bekommen für warum Menschen solche Verbrechen begehen und wie man das vielleicht irgendwie erkennen kann. Das Ganze, also sieht zum einen total geil nach 70er aus. Sogar die Einblendung, wenn irgendwas in irgendeiner Stadt stattfindet, dann kommen halt so riesige Buchstaben, die natürlich viel zu glatt gerendert sind für 70er Jahre, aber sonst sehen sie echt aus wie 70er Jahre. Die Farben sind so ein bisschen irgendwie entsättigt, ein bisschen ins grünlich-orange-blau gedreht. Es sieht richtig, richtig toll aus. Es sieht dreckig aus, es sieht schmutzig aus. Es wird viel geraucht. Also nicht, dass ich jetzt Rauchen toll finde, aber es passt halt so zu diesem Setting, dieses in den 70er Jahren hast du dir noch keine Gedanken darüber gemacht, dass wenn du im Büro rauchst, dass du da vielleicht anderen Leuten irgendwie Schaden zufügen könntest. Also es ist klar, dass es für dich selber nicht gut ist. Das wird auch irgendwie einmal kurz thematisiert. Aber dass du, wenn du im Auto mit einem Kollegen rauchst, der nicht Raucher ist, dann ist es egal, weil du möchtest ja rauchen und dann rauchst du auch. Und die Gespräche mit den Insassen sind halt dann so, jedenfalls in den ersten Folgen, so ein zentraler Punkt und wie sie da immer weiter voranschreiten, wie sie versuchen, einen Fragebogen zu erarbeiten, der natürlich nicht funktioniert, wenn du irgendwie individuellen Zugriff oder Zugang zu Menschen haben möchtest, die dir aber nichts erzählen wollen, weil sie vielleicht Angst haben, dass ihre Strafe größer wird oder dass sie schlechter gestellt werden im Gefängnis, also auch wenn sie schon verurteilt sind und vielleicht auch gar nicht darüber reden können, weil sie in ihrer Welt nichts Schlimmes getan haben, weil das für sie nicht existiert und wie sie sich da langsam annähern an eben diese ungeheuerlichen Verbrecher, ist sehr, sehr spannend, sehr gut umgesetzt und geiler Look. Also da hatten sie mich sofort, es sieht so cool aus. Von Ausstattung, Klamotten, Autos, Look, Texteinblendung, alles. Die Musik, irgendwelche 70er-Jahres-Songs, auf die wir früher abgegangen sind, als wir, also Robert, wir beide jedenfalls. Entschuldigung, dass da so. Unsere erste Rassel gerüttelt haben und
ich wollte gerade sagen, was seid ihr denn in den 70er Jahren abgegangen?
Ja, gar nicht. Meine Eltern
haben sowieso keine in den Musik 70ern. Gehört.
Jedenfalls keine Popmusik. Früher, also so klein kann ich mich nicht erinnern, aber spätestens als ich mich erinnern kann, gab es das nicht. Deswegen vermute ich, dass es auch vorher nicht so war. Deswegen bin ich da auch nicht so zu abgegangen, vermute ich.
Also meine Tochter tanzt jetzt mit ihren unter ein Jahren hier schon zur Musik und ich gehe fest davon aus, dass es bei mir nicht anders war.
Ja, siehst du mal.
Also, bitte.
Ja, das heißt, du hast dann die diversen Bands aus den 70er Jahren live gehört sozusagen. Also, als sie aktuell waren. Nicht als sie alte Herren und Damen waren.
Ich muss mal meine Eltern befragen, vielleicht kriege ich da noch was raus.
Ja. Ach, das war ja Westmusik, das ging ja gar nicht. Ah, doch, die gab es bestimmt.
Naja, das war schon irgendwie, irgendwie ging das schon.
Es ging alles dann irgendwie, genau. Meint hat das. Beide Serien auf Netflix. Meint man das, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es da irgendwie weitergeht. Aber auch da ist durchaus nach der letzten Serie die Möglichkeit gegeben, dass es weitergehen kann.
Okay.
Ja. Gut. Die Serie wurde übrigens von David Fincher gemacht.
Mhm.
Für die Interessierten.
Für die interessierten David Fincher-Fans.
Genau.
Mindhunters auf Netflix.
Jawohl.
Gut.
So.
Dann sind wir durch mit den Film- und Serienthemen für heute.
Genau.
Aber Schauspieler haben wir noch.
Schauspieler, ja. Die Claudia.
Claudia, du bist großen Stars begegnet. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich habe den großen Schauspieler Björn Engholm.
Den meinte ich jetzt nicht.
Das ist politisch.
Du musst doch nicht mit dem Beiwerk anfangen.
ja, also es ist so, dass, also eigentlich war ich das schon ganz lange, weil mein Mann irgendwann, also mein Mann ist ja Kulturamtsleiter in der kleinen Stadt vor den Toren von Frankfurt und irgendwann hat einer der Galeristen, die dort häufiger in der Stadtgalerie Ausstellungen machen, hat eben die Idee an ihn herangetragen, dass es im Prinzip ein Angebot gibt, dass man Armin Müller-Stahl mit seiner Kunst in die Galerie mit einer Ausstellung holen konnte, also ins Badehaus in Bad Soden. Also dort, wo ich meine Hochzeit gefeiert habe, dort stellt jetzt im Moment Armin Müller-Stahl aus. Das hat eben, haben die dann angeleiert und parallel zu dieser Ausstellung gibt es jetzt irgendwann auch noch ein Konzert mit Armin Müller-Stahls Jazzband.
Cool.
Irgendwie älteren Herren, die Jazz machen. Ja, und jetzt am Freitag war eben die Vernissage, wo Leute aus aller Welt angereist sind. Und da sind wir natürlich auch hingegangen, haben uns das nicht nehmen lassen, uns Armin Müller-Stahl anzuschauen. Und Björn Engholm war eben auch da und hat die Einführungsansprache gehalten. Ja, und wir haben uns dort ein bisschen rumgetrieben. Und da wir eben auch schon da sein konnten, natürlich als sozusagen das große Volk noch nicht angereist war, hatten wir tatsächlich die Gelegenheit, Armin Müller-Stahl auch mal kurz zu treffen und ein paar Fotos mit ihm zu machen und irgendwie kurz mit ihm zu sprechen oder sowas. Wir haben ihn jetzt nicht übermäßig belagert. Ich muss zugeben, es wäre da schon noch eine ganze Menge mehr möglich gewesen, aber ich wollte jetzt auch nicht ihn irgendwie so belästigen oder so. Aber er war sehr, sehr nett. Also so
wirklich
sehr entspannt und freundlich und überhaupt nicht arrogant oder sowas. Also hat wirklich einen sehr, sehr netten Eindruck auf mich gemacht.
Mhm.
Netter, älterer Herr eben.
Mhm, ich sehe schon.
Als du das Foto geschickt hast, hast du ja erstmal nicht geschrieben, wer das ist. Und da habe ich auch gedacht, so, er sieht aus wie Armin Müller-Stahl, aber boah, ist der alt geworden. So, das war so einer meiner ersten Gedanken.
Ja. Nee, also war wirklich nett. Da hat sich auch mit der Lydia ein bisschen unterhalten und war irgendwie wirklich, war wirklich sehr nett.
Aber
und seine Bilder finde ich wirklich auch schön, muss ich sagen. Also die Ausstellung gefällt mir auch gut.
Okay. Kann man die sich als Zivilist einfach angucken? Oder
ja, irgendwo? Jetzt. Ja, also man muss halt schauen, wann die offen ist. Aber wenn man im Internet schaut, Bad Soden, eben die Armin Müller-Stahl-Ausstellung, dann kann man das sehr schnell rausfinden und dann kann man einfach hingehen und sie sich anschauen.
Ja. Okay.
Ja, cool.
Hm.
Ja, und das war wirklich.
Konntest du ihn nicht überreden, wie wir das ja alle in der, oder die Jungs in der WhatsApp-Gruppe gefordert haben, dass er bei der 500 mit dabei ist?
Ja, also ich hatte tatsächlich vorher mal überlegt, ob ich ein Mikrofon oder die Nase halte und so. Aber ganz ehrlich gesagt, bei einem Mann seines Alters habe ich dann auch gedacht, das macht man nicht. Also ich finde es immer so was anderes irgendwie bei Leuten, die so halbwegs noch aus unserer Generation kommen, wo du eben denkst, das ist für sie jetzt nicht so absurd, aber ich wollte, es ist irgendwie, es hat schon auch sowas, das ist natürlich, in Deutschlands Schauspielergarde ist das schon, das ist schon einer von den Royals und irgendwie dem jetzt so dann aufs Dach zu steigen und ein Mikrofon ins Gesicht zu halten.
Hello and welcome to the Sneak Pod. Ja, ja.
Ja, und ich wollte auch nicht, dass er sich da quasi hinter den Also quasi im Hinterzimmer der Ausstellung, dass er sich dann dort unwohl fühlt oder sowas. Deswegen wollte ich den da nicht so, weil es war eine ganze Menge Presse auch da. Also okay. Ist dann eben, es gab ja dann eine Pressekonferenz vor der Vernissage und da waren schon einige da. Also und ich glaube ehrlich gesagt, ich wurde wahrscheinlich auch oder ich bin jetzt irgendwie auch in diversen Zusammenschnitten zu sehen, wo ich absolut Unwesentliches über die Ausstellung sage, weil ich bin dann eben mit der Lydia auf dem Arm durch die Ausstellung getigert und jeder, der eine Kamera dabei hat, hat uns gefragt, was wir von der Ausstellung halten, weil wir halt irgendwie ein bisschen interessanter für die Kamera waren als jetzt die ganzen alten Herrschaften, die da auch unterwegs waren. Und das Problem war ja, ich war natürlich jetzt mit einem Kleinkind der Ausstellung, deswegen ich habe mich nicht sehr auf die Ausstellung konzentriert, sondern eher auf das Kleinkind. Und trotzdem wollten die alle von mir hören, was ich jetzt von der Ausstellung halte. Einer hat mich sogar gefragt, was ich vom Charisma von Armin Müller-Stahl halte. Das war ja auch unerwartete Frage mit einer Fernsehkamera, die dir ins Gesicht gerichtet wird. So.
Also, einfach direkt auflaufen lassen, einfach so angucken, so einen fragenden Blick zurück. Really?
Ja, ich hab dann.
Das fragst du mich gerade.
Naja, wissend, dass er das ja einfach wegschneiden wird, habe ich dann erstmal gesagt, sie setzen erstmal einfach voraus, dass er Charisma hat, oder? Ich meine, ich weiß ja, wie das ist. Es ist immer so, die wollen ja im Prinzip doch bestimmte Soundbites oder irgendwas in die Richtung will er ja, hören. Und deswegen stellt er die Frage halt so. Hm. Aber ehrlich gesagt, wusste ich da auch nicht so richtig, was ich dazu sage. Ich meine, ich nehme an, dass er sich erhofft hat, dass, oder vielleicht hat das ja auch irgendeine Frau, die er gefragt hat, dass sie dann sagt, ist ja schon ein toller Mann oder irgendwie sowas. Aber, mein Gott, ist ja doch ein bisschen älter als ich.
Wissentlich wissend, dass du schon in 10 andere Kameras gesprochen hast, kann dir einer, der dich rausschneidet, egal sein und die kannst du dann einfach mal die Wahrheit in seine Kamera sagen. Im Schnitt sitzt und mal über seine Fragen nachdenkt. Wenigstens, wenn er das dann wie durchgehen muss, was er da zusammengecastet hat sich.
Das stimmt, aber ich habe in so einer Situation, habe ich ja doch ein Helfersyndrom und denke dann, ich würde ihm ja gerne den Gefallen tun, hier irgendwie das zu sagen, was er gerne hören möchte. Nur ich bin überhaupt nicht so eine gute Schauspielerin, dass ich überzeugend irgendwas sagen könnte, was keine Ahnung. Also ich weiß, auf der Zeit hat mich ja mal einer vom Radio angesprochen, hat mich quasi gebeten, dass ich ihm genau den Satz einspreche fürs Radio, den sein Chef von irgendjemand hören wollte, den aber leider niemand gesagt hat und sowas. Und da habe ich damals auch so gesagt, so okay, so funktioniert das halt im Radio. Naja. Ja. Er sollte eine Umfrage machen, was die Leute im Sommer, wo sie hinfahren oder sowas. Und irgendeiner sollte wohl sagen, ich mache Urlaub auf Balkonien. Und das hat niemand gesagt. Und dann hat er in letzter Verzweiflung kurz vorm Abgabetermin mich das noch einsprechen lassen. Naja.
Zum einen ist es interessant, dass, wie du eben sagst, so läuft das beim Radio, dass man also Leute auf der Straße anspricht und denen
sag das mal.
Sag das mal. Aber noch viel interessanter finde ich, dass der Chef ihm vorher sagt,
was die zu sagen haben.
Ja, mit welcher Zielvorgabe. Wenn du das im Kasten hast, kannst du zurückkommen, so nach dem Motto. Ja. Das ist eigentlich noch viel trauriger als die arme Wurst, die dann am Schluss sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als irgendwelche Leute sich einzuspannen.
Das ist ja fast wie bei uns. Wir wissen auch vor der Sendung, über was wir alles reden werden.
Genau.
Ja, gut. Ja.
Gut, aber wir haben ein anderes Konzept.
Bisschen.
Ja.
Ja, wir haben das ja alles wochenlang geübt.
Worüber reden wir denn noch?
Warte, die Claudia muss noch erzählen, wie jetzt Björn Engholm da reingekommen ist.
Ach so.
Ja, ich habe doch gesagt, der hat die Ansprache gehalten. Ich muss dazu sagen, als er die Ansprache gehalten hat, war ich mit dem Kleinkind beschäftigt, was nicht gern die Ansprache hören wollte.
Oh.
Insofern kann ich dazu keine Aussagen machen. Allerdings, der Marc hat gesagt, die Ansprache sei hervorragend gewesen, sei wirklich gut gewesen. Und ich möchte dazu sagen, dass der Marc kein politischer Fan oder sowas von Björn Engholm ist. Und ich fand ja, dass der gute Engholm ein klein wenig mitgenommen aussah. So.
Mitgenommen angestrengt oder mitgenommen
angetrunken?
Mitgenommen.
Okay, wir lassen das mal so stehen.
Mitgenommen und hatte vielleicht auch schon was mitgenommen. Aber wer weiß es schon. Also jedenfalls haben die Jahre ein klein wenig an ihm genagt.
Wir sprechen da nicht weiter drüber, wir machen die Schublade wieder zu.
Genau, aber er hat eine tolle Ansprache gehalten und wurde sehr bejubelt. Insofern, sehr Doppelpaket, schön. Armin Müller-Stahl, Björn Engholm, ein großer Erfolg, alle sind begeistert und wir
Auch den konntest du nicht zum Interview, also zum hier bei der SneakPoint 500 vorbeikommen oder so. Der könnte ja auch also, dann Laudatio halten. Was soll der
denn dazu beitragen? Auch. Also Armin von der Stahl hätte ich mir noch vorstellen können. Aber.
Wollen wir einen Politiker hier? Ernsthaft?
Wenn der nette Worte über uns sagt, freue ich mich.
Politiker sind auch Menschen. Okay, aber nein.
Ja.
Gut. Naja.
Gut. Unser Skript sagt, dass das nächste Thema heißt, Robert und Stefan bestellen ein Telefon.
Ja, es war jetzt in allen Medien.
Was?
Dass Apple.
Dass wir beide ein Telefon bestellt haben.
Ich will
gerade sagen. Die kam beim Robert vorbei und hat ihn was aufsprechen lassen.
Nein. Diese kleine sympathische Garagenfirma aus Kalifornien hat ja ihr neues Telefon zur Bestellung bereitgestellt. Und da ich dringend ein neues Telefon brauche, weil mein aktuelles Telefon mir nicht gehört und derjenige, dem es gehört, möchte es wieder haben, brauche ich ein neues. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, so ein Zufall. Bestelle ich das mal. Auf die Idee sind nur, glaube ich, noch ein paar zig Millionen andere Leute gekommen.
Vermutlich, ja.
Und es gab ja schon vorher Gerüchte, dass das neue iPhone X, wie es heißt, wohl irgendwie in Produktionsschwierigkeiten geraten ist und deshalb bis zum Jahresende nur, Gerüchte sagen, 20 Millionen Stück produziert werden können und geplant waren aber eigentlich 45 Millionen. Das ist halt so. Über 50% weniger ist halt scheiße so für die Verfügbarkeit. Mhm. Und deshalb war es jetzt eben ein besonderer Kampf bei der Vorbestellungseröffnung, die dann eben in Deutschland letzten Freitag um 9.01 Uhr morgens war, möglichst schnell seine Bestellung loswerden zu können, damit es dann eben nicht heißt, okay, Glückwunsch, du hast eins bestellt, Liefertermin ist März 2018. Das hätte ich uncool gefunden. Und deshalb saß ich dann da morgens und habe Refresh auf diesem Store gedrückt, damit er endlich, weil der ist dann eben offline, der Store, da heißt es dann irgendwie, kommen Sie später wieder, es geht bald los oder so. Und du weißt dann, vor. Ja genau, und dann halt 9.01 Uhr und dann drückst du immer Refresh und es hängt dann wohl daran, das sind ja, so ein Store läuft ja nicht nur auf einem Server, der läuft ja auf so einem ganzen Content Delivery Network und da ist es schwer möglich, glaube ich, für den Anbieter, dass es wirklich um eine gewisse Uhrzeit überall gleichzeitig sich online schaltet, sondern das ist halt so, irgendwann geben die den Content raus und dann tröpfelt der so durch diese Verteilserver. Und deshalb, das ist wahrscheinlich Zufall oder zumindest kannst du es nicht vorhersehen, wo du, wann du dran bist, also hinter welchem dieser ganzen Verteilserver du bist und wann der die neue Version von dem Store dann ausliefert. Und bei mir kam das erst recht spät. Wie war das bei dir oder wo hast du bestellt?
Ich habe über die Telekom bestellt, weil ich einen neuen Vertrag auch brauchte. Also weil ich eh wechseln wollte und das wollte ich ja nicht über Apple und quer und durcheinander. Und es ist halt auch irgendwie 150 Euro günstiger gewesen. Ich hatte auch gleichzeitig den Apple Store offen. Der war um 9.06 Uhr, glaube ich, 9.07 Uhr bei mir wieder da. Ich hätte es dann auch
erst um 10 nach oder so.
Ja, nächsten Freitag abholen können. Aber hab's dann halt ganz normal über die Telekom bestellt und ja, dann warte ich halt die, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Wochen und spare 150 Euro über die Laufzeit.
Hätte ich das gewusst, hättest du mir einfach eins bestellen können.
Ja, wir hätten halt mal vorher reden sollen.
Ja.
Wir reden ja sonst nie, wir reden nur sonntags.
Ja, es ist tragisch. Es ist wirklich tragisch.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wann es kommt. Ich fürchte, dass ich da nicht bei den Frühen dabei bin, sondern eher an Weihnachten ein neues Telefon haben werde. Das Blöde ist halt, bei meinem alten ist es so, dass irgendwie der Akku, wenn ich es ernsthaft benutze, vielleicht eine Viertelstunde hält, wenn überhaupt.
Oh Gott.
Und das ist halt echt nervig.
Ist doch noch gar nicht so alt, oder?
Ja, auch 2 Jahre jetzt.
Ja, aber nach 2 Jahren ist doch noch nicht so schlimm.
Das ist sehr schlimm.
Also ja, ich hatte meine Telefone fast immer 2 Jahre so schlimm, dass es nur noch eine Viertelstunde geht, hatte ich das nie.
Ja, Akku ist halt kaputt. Können Sie mir tauschen für 180 Euro. Aber das Glas ist auch gebrochen. Das kostet nochmal 100 Euro. Ach, aber du hast eine Deule oben in der Ecke. Das heißt, am besten tauschen wir das Gerät für 340 Euro. Ja, für 2 Monate. Genau. Hm. Ja, nee. Doof.
Und ich hatte irgendwie die Illusion, ich verwende mein Telefon jetzt 10 Jahre.
Oder so. Ja, du nutzt es vielleicht noch einen Hauch anders als wir.
Da wäre ich nicht so sicher.
Naja, glaube ich auch nicht. Wenn ich sehe, was die Claudia so in ihren Facebook-Gruppen abfackelt, da ist schon...
Und dabei siehst du ja nur einen Teil.
Ja, eben, da sehe ich nur einen Teil. Also da ist schon ein hartes Suchtverhalten am Start.
Lange Nachrichten auf deinem Handy?
Oh Gott. Ich schreibe Romane auf meinem Handy. Ja.
Ich kann das nur begrüßen. Ordentliche Verwendung von Mobiltelefonen ist nichts, was man jemandem vorwerfen sollte.
Ich weiß
ja.
Ich hoffe ja immer, dass das irgendwann auch wieder nachlässt, aber momentan ist das noch nicht absehbar. Aber ich bin ja auch mit meiner Entwicklung 10 Jahre hinterher, insofern sprechen wir uns in 10 Jahren nochmal zu diesem Thema.
Jetzt so eine harte Smartphone-Suchtphase ist jetzt quasi einfach angesagt bei dir. Das muss jetzt mal sein, weil alle anderen haben das schon durch.
Ja.
Ja, na, genau.
Na gut, aber.
Man gewöhnt sich auch ganz schön die harte Telefonnutzung ab, wenn es einfach nicht geht.
Ja.
Kann ich dir sagen. Also wenn
oh
so,
nein!
So
Björn Engholm ist gerade in unserem Chat aufgetaucht.
Das ist ja ganz gut. Der muss uns sagen, dass er uns nicht mehr mag.
Sehr unterhaltsam. Tja.
Ja,
wann, also du weißt nicht, wann du deins kriegst, ne, um das Thema noch schnell zuzumachen. Meins kommt noch im November, aber im späten November. Nee, insofern, wir werden berichten.
Genau, wir werden berichten.
Claudia, du hast noch irgendeine Tierstory am Start, habe ich selber ins Dokument geschrieben. Und dich jetzt damit versucht, aus der Reserve zu locken.
Wir müssen ja sagen, dass vor, wann war denn das vor? 10 Sendungen oder so hat der Christoph erzählt, wie er, was hat er da gehabt? Eine Schlange oder so?
Eine Schlange in der Garage.
Ja, jetzt, was hattest du jetzt in der Garage oder im Garten?
Ich hatte gar nichts in der Garage, ja, aber im Garten. Also eines Morgens, und zwar blöderweise ein Morgen, an dem die Lydia ganz früh von ihrem Papa zu den Großeltern gebracht wurde. Ich war so alleine. Ich trinke so meinen Kaffee, es klingelt an der Tür. Ich mache auf, da steht die Polizei.
Oh.
Und ein junger, freundlicher Polizist sagt mir, wir haben da gerade eine Ziege in ihren Hof gestellt. Und ich sage, bitteschön. Ich gehe so einen Schritt raus, schaue.
Bitteschön.
Das Hoftor ist zu. Da steht eine junge Polizistin und neben der Polizistin steht eine Ziege. Ein Ziegenbock, um genauer zu sein.
Geil.
Und zwar ein sehr, sehr schöner. So. Ich schaue den jungen Herrn wieder an von der Polizei, denke mir so, okay.
Und jetzt?
Und dann, genau. Und dann erklärt er mir, ja, also, die Ziege war unterwegs in der Nachbarschaft. Niemand wusste, wo sie hingehört. Irgendwelche Leute haben die Polizei gerufen. Die Polizei ist dann rund um den Block eine ganze Weile hinter der Ziege hergelaufen, die sich nicht so leicht einfangen ließ, wohlgemerkt. Das hätte ich auch gerne gesehen, ehrlich gesagt. Dann irgendwann rennt die Ziege hier die Straße runter, rennt bei uns in den Hof. Die Polizei denkt sich, super, da ist ein Hoftor, wir machen mal das Hoftor zu. Ja, und dann war die Ziege drin. Und dann dachten sie, okay, jetzt sagen wir vielleicht mal den Leuten, die hier wohnen, Bescheid, dass bei ihnen eine Ziege im Hof ist.
Und die Polizei.
Und das haben sie dann getan. Und dann haben sie mich gefragt, ob wir Möhren haben. Dann haben sie alle Möhren verfüttert, die bei uns im Haushalt vorhanden waren. Und ich habe mich jetzt nicht irgendwie stundenlang zu denen auf den Hof gestellt, weil die haben ja dann quasi versucht rauszufinden, wo die Ziege herkam, was sie nicht rausfinden konnten. Und also wir wissen immer noch nicht, warum hier in Eschersheim eine Ziege in der Gegend rumgerannt ist. Und zwar eine sehr gepflegte Ziege, muss man noch dazu sagen. Und das Schöne war, ich saß dann hier drin und habe gearbeitet und meinen Kaffee getrunken und draußen kicherte die Polizei bei uns so. Aber wirklich die ganze Zeit. Die haben immer wieder so Lachanfälle bekommen. Also, man hat richtig gemerkt, dass das jetzt nicht so ihr Alltagsprogramm ist. Ja, aber sie waren wirklich guter Dinge.
Das ist ja, ja geil. Und dann, wie viele von deinen Blumenrabatten hat sie gefressen?
Ich glaube nichts. Ich glaube, die hat ja nichts abgefressen. Nee. Aber wir haben auch im Vorgarten nur so Büsche. Sie hat die Möhren, also man muss sagen, war eine sehr wohlerzogene Ziege. Sie hat die Möhren gefressen, aber sie hat nicht mal bei uns in den Hof geschissen. Obwohl sie ja da dann, weiß nicht, 2,5 Stunden war oder sowas.
So lange hat das gedauert? Oh Gott, ich dachte, das
ist ja
eine 15-Minuten-Episode gewesen.
Nee, ewig. Also es hat eben, es war dann eine zweite Streife unterwegs und hat dann versucht, quasi alles anzufahren, wo potenziell eine Ziege herkommen könnte hier in der Nachbarschaft. Und das hat ewig gedauert. Also, und dann irgendwann hieß es halt, okay, wissen nicht, wo die herkommt, und dann wurde sie ins Tierheim gebracht.
Ich habe später in der Facebook-Gruppe, wo du diese, du hattest ja nochmal so ein Bild dann gepostet.
Ich glaube, der hat eine eigene Facebook-Gruppe dafür aufgemacht.
Nein, vom Tierheim Frankfurt.
Ja, das war auch super. Also das war auch super, weil da war also einer meiner Facebook-Freunde, der aus meinem Heimatdorf kommt, also bei Aschaffenburg, der hatte quasi meinen Post dazu, wir haben eine Ziege im Hof, gesehen und geliked und irgendwie sich darüber gefreut. Und dann hat seine Frau irgendwann, die wohl aus irgendwelchen Gründen hier den Frankfurter Tierheim folgt auf Facebook, hat dann irgendwann zu ihm gesagt, höhö, da wurde eine Ziege gefunden in Frankfurt. Und er sagt dann so zu ihr, ich weiß auch wo. Ja, und dann hat er tatsächlich mir mitgeteilt, dass die Ziege gerade im Facebook-Stream des Frankfurter Tierheims aufgetaucht ist. Ist echt verrückt. Ist wirklich so.
Genau, und da,
egal was man macht, alle kennen sich. Ja.
Und da habe ich dann noch in dem Facebook-Stream von dem Tierheim habe ich das Foto nochmal rausgesucht und habe da nochmal die Kommentare gelesen.
Okay.
Da hat irgendjemand behauptet, irgendwo in der Nähe bei euch, weil die haben auch geschrieben, wo die Ziege gefunden wurde. Oder zumindest so grob den Stadtteil. Und da meinte, da wäre irgendwo ein Zirkus in der Nähe. Auf irgendeiner
Wiese oder so. Ja, das stimmt. Das stimmt, aber die Streife ist tatsächlich hingefahren und die vom Zirkus haben gesagt, die ist nicht von uns. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob die das nur behauptet haben, weil sie, keine Ahnung, nicht schuld daran sein wollten, dass eine Ziege in der Gegend rumläuft. Aber es ist tatsächlich so, der Zirkus, das war auch die erste Idee, die die Polizisten hatten.
Ah, okay. Ah, das stand da natürlich nicht, ja.
Da wurde ihnen gesagt, nö, wir wollen die Ziege nicht.
Diese Ziege hat sowieso nur Probleme gemacht, streiten wir ab.
Aber ganz ehrlich gesagt, ich glaube fast auch nicht, dass die von dem Zirkus war, weil die Ziege so unwahrscheinlich gut gepflegt aussah. Und ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Zirkustier gesehen, was so gestriegelt aussah. Zirkustiere sehen doch meistens so ein bisschen angeranzt aus. In meiner Erfahrung. Ja, struppig, genau. Oder? Ja, wer weiß, vielleicht war es ein totaler High-End-Zirkus oder so, wenn es sowas gibt.
Ja. Wir werden es vielleicht irgendwann mal erfahren oder auch nicht.
Tja.
Ziege im Hof. Ich find's lustig. Ich bin jetzt sehr gespannt, was euer Bruder noch für eine Tierstory.
Für ein Tier nachliefert. Ja, eigentlich ja, geht jetzt genau. Ja nur noch Elefant oder sowas.
Ja, Elefant auf dem Balkon oder so. Guckt raus, steht ein Elefant auf dem Balkon. Keiner weiß, wie er hingekommen ist. Irgend sowas muss es sein.
Ja, genau.
Ja, aber vielleicht ist es auch eine Sneakpot-Seuche, Robert. Du weißt es nicht. Hast du schon mal auf euren Balkon geguckt?
Das stimmt, so, du hast recht. Das ist wahr. Vielleicht ist es gar kein Panel.
Vielleicht solltest du mal auf deinen Balkon gucken, Stefan. Ja, nee, weiß ich nicht. Ich habe hab keine seltsamen Tiere beobachtet. Bisher. Ich halte die Augen offen.
Ja, es kommt da ganz plötzlich. Aber Stefan, das schockiert mich jetzt wirklich. Daran sie, das war jetzt unser interner Sneakpot-Intelligenz-Test, wo der Stefan uns alle ausgestochen hat.
Ja.
Weil wir nämlich automatisch so kombiniert haben, dass wir gesagt haben, das Muster, das wir hier anschauen, kann nur Familie Perner sein. Aber der Stefan hat vollkommen richtig erkannt, dass das möglicherweise eine Fehlannahme ist.
Ja.
Ich bin sehr beeindruckt.
Ich habe jetzt schon.
Warte ich freudig auf das Viech, das da meines Weges kommt.
Ja. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor der 500. Wer da aufkreuzt? Was für Tiere? Nein, Entschuldigung. Ich kann jetzt keinen Hörer mehr einladen, wenn ich die als Tiere bezeichne.
Nee, aber du kannst doch mal auf die 500 hinweisen.
Ja, oder? Nein, das wollte ich dir eigentlich überlassen. Egal. Am 18. November um 18 Uhr geht's los. Wir machen die nachgeholte Sneakpot 500 live mit euch, wenn ihr wollt. Wir freuen uns sehr. Ein paar wenige Plätze. Ich hoffe, wir haben noch Plätze, Claudia.
Ja, ein paar haben wir noch.
Haben
nicht
wir
mehr
noch.
Sehr viele, es aber ein paar kriegen wir noch rein.
Es wird langsam echt Zeit. Schreibt an info@sneakpot.de oder an einen von uns, wenn ihr uns irgendwie anders persönlich kennt. dass ihr vorbeikommen wollt. Ihr kriegt dann im Umkehrschluss nach und nach die Information. Es wird um 18 Uhr losgehen. Es ist im Norden von Frankfurt. Also um 18 Uhr ist Einlass. Um 19 Uhr fangen wir dann an mit der Sendung, die wir natürlich auch aufzeichnen und hier in den Stream stellen, für alle, die dies nicht hierher schaffen. Wahrscheinlich wird es so eine 2-Stunden-Sendung und natürlich gibt es auch Cocktails.
Hinterher.
Vorher bestimmt
vorher
auch.
Vorher und hinterher. Vorher und hinterher, aber nicht währenddessen.
Droge der Wahl?
Währenddessen nur für uns.
Ach so.
Ach so, wir machen dann erstmal, nee, wobei, wir machen dann eine Pause. Droge der Wahl heißt, alle trinken erstmal was. Und die Hörer da draußen hören zu.
Ja. Genau. Droge der Wahl, Negronis für alle. Mal gucken.
Ja, ich möchte besonders weibliche Hörer dazu auffordern, sich zu melden. Ich schaue nämlich auf die Liste und bin beeindruckt von so viel Fachverstand und bestimmt klugen Menschen, aber wir haben zu wenig Frauen, eindeutig. Das wird eine miese Party, insofern. Ein paar Frauen bitte, ja, meldet euch.
Wir können nicht schon wieder Sausage Party besprechen, das geht nicht.
Oh.
Also.
Vielleicht wir machen irgendein Bingo auch. Ich werde ein Bingo vorbereiten.
Ah, und dann? Damit möchtest du die Frauen anlocken, das ist doch fieser, ja, Sexismus, den du da gerade zur Schau trägst.
Nein, das ist mir nur gerade eingefallen. Ich muss ja meine Sag-einfach-Prinzessin-zu-mir-Tasche wieder loswerden, insofern.
Ach so, ja.
Ja.
Ich habe mal alle Frauen auf der Liste rot gefärbt.
Es ist traurig, was du da rot gefärbt hast.
Das stimmt nicht.
Ja? Okay, dann ist ja gut. Dann sind es noch mehr.
Okay.
Gut. Also dann danken wir fürs Zuhören. Und wo ihr für die 500 hin müsst, hat der Stefan euch gerade gesagt, info@sneakpod.de. Da werden natürlich auch Zuschriften zu allen möglichen anderen Themen entgegengenommen. Hörerfragen zum Beispiel, die wir bekommen und nicht vergessen haben. Ansonsten einfach nächste Woche wieder reinhören. Bis zum 18. Ist es nicht mehr so weit hin, aber einige Sendungen kommen da noch vorher. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch die anhört, so wie wir uns freuen, dass ihr die heutige angehört habt. Und wir sagen danke fürs Zuhören und tschüss.
Tschüss.
Und wieder hat der Bob uns rausgeschmissen. Vielen Dank.